erfreuliche Aussichten für mich und für alle. Das ist die dritte Predigtreihe der Auslegungsreihe des Epheserbriefes. Und hier noch ein kurzer Rückblick. Zuerst beschäftigen wir uns mit Gottes großartigem Plan für die Menschen. Da ging es vorwiegend um die Frage, wen Gott erwählt hat. In der Theologie ein Abschnitt, der sehr kontrovers gedeutet wird. Und das ist vielleicht sehr interessant, das man nochmal anzuschauen, wer das nicht dabei war. Und bei der zweiten Predigtreihe ging es um die große Freude, die wir als Christen haben, wenn wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Diese beiden Reihen kann man auf unserer Webseite nachhören oder lesen. Nun werden wir uns in dieser Predigtreihe mit dem dritten Kapitel des Epheserbriefes beschäftigen. Überschrieben habe ich dieses Kapitel mit erfreulichen Aussichten für mich und für alle. Und mir ist bewusst, dass das etwas holprig klingt. Erfreuliche Aussichten für mich und für dich würde uns besser über die Lippen gehen. Und ich war auch versucht, das so zu schreiben. Doch habe ich mich dann entschlossen, eine Überschrift zu nehmen, über die man ein bisschen stolpert. Was Paulus den Ephesern eindringlich und eindrücklich erklärt, soll uns aufhorchen lassen. Jeder Mensch kann in Gottes Nähe kommen. Nicht nur die, die du magst, nicht nur die, die dir sympathisch sind und die du gerne einmal im Himmel hättest. Jeder Mensch. Jesus ist für alle, für jeden Menschen am Kreuz gestorben. Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an Jesus glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Der ganzen Welt zeigt Gott seine Liebe und jeder Mensch, der an Jesus glaubt, wird das ewige Leben bekommen. Das sind eben erfreuliche Aussichten für alle, für jeden Menschen. Jesus begegnet jedem Menschen, so lautet der Titel dieser ersten Predigt, und wir werden uns heute mit den ersten 6 Versen des dritten Kapitels des Epheserbriefes beschäftigen. Paulus hatte keine leichte Aufgabe, denn sie verschaffte ihm neben diversen, oft schmerzhaften Erfahrungen verschiedene Gefängnisaufenthalte. So schrieb er den Ephesern ihren Brief im Gefängnis. Ich, Paulus, ein gefangener Christi Jesu, für euch Heiden. Obwohl Paulus in einem Gefängnis des Römischen Reiches saß, verstand er sich als Gefangener von Jesus. Weil er Jesus nachfolgt, sitzt er im Gefängnis. Ein Schicksal, das heute viele Christen mit Paulus teilen. Sie sind nicht eingesperrt, weil sie irgendein fürchterliches Verbrechen begangen hätten, sondern einfach deshalb, weil sie an Jesus glauben wollen. Weil sie nichts anderes bezeugen wollen. In unserer toleranten Welt hat das eben oft doch keinen Platz, dass man es zulässt, dass Menschen das glauben können, was sie wollen. Und oft wissen die Menschen um sie herum, dass der Grund ihrer Gefangenschaft nicht ein Verbrechen ist, sondern ihr Glaube. So wie auch bei Paulus, er schreibt nach Philippi, bei der ganzen kaiserlichen Garde und weit darüber hinaus hat sich inzwischen herumgesprochen, dass meine Gefangenschaft eine Gefangenschaft wegen Christus ist. Man wusste also, dass er kein Verbrecher war. Und Paulus war sich dessen bewusst, dass sein Auftrag zu solchen schwierigen Situationen führen konnte. Als er von Jesus zum Apostel für die Heiden berufen wurde, sagte Jesus bereits, dass er für das Evangelium viel leiden würde. Zu Ananias, der Paulus taufte, sagte Jesus, ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Paulus akzeptierte das. Er klagte nie über die vielen schwierigen Zeiten und die schmerzhaften Momente, als er geschlagen wurde, eingesperrt, verhöhnt, Schläge bekommen in aller Öffentlichkeit, eine grauenhafte Demütigung eines Mannes. Er ertrug alles. Den Ephesern sagt er, dass er nicht zuletzt für sie das erträgt. Ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch Heiden ertrage ich das. Weil er das Evangelium den Heiden verkündigte, provozierte er nämlich dadurch die Juden. Für die Juden war es unerträglich, dass Paulus den Heiden sagte, sie würden das auch Erben des Reiches Gottes werden, durch Christus. Das war ärgerlich für sie. Und so verfolgten sie Paulus und seine Mitarbeiter. Die Juden von Antiochia hetzten die einflussreichen griechischen Frauen, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie die Magistratsbeamten der Stadt gegen Paulus und Barnabas auf. Und sie zettelten eine Verfolgung der beiden an und sorgten dafür, dass sie aus der Stadt ausgewiesen wurden. Und so ging es weiter. Die ganze Apostelgeschichte sehen wir, dass immer auch die Juden eigentlich die neue Bewegung versuchten niederzudrücken. Paulus war ja selber einer von denen. Das werden wir dann nächsten Sonntag noch sehen. Auch innerhalb der Christen musste sich Paulus für seinen Dienst an den Heiden rechtfertigen. Doch Paulus ließ sich von seiner Aufgabe durch nichts abbringen. Den Ephesern schreibt er, ihr habt ja gehört, welches Amt die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Ihr kennt ja meine Motivation. Ich tue das nicht etwa aus Eigennutz oder weil ich ein Spinner oder Fanatiker bin. Ich tue es, weil Gott mir diese Aufgabe übertragen hat. Er höchstpersönlich. Gott war so gnädig, dass er mir diese Aufgabe anvertraute, den Heiden das Evangelium zu verkünden. Was für eine Ehre! So empfand er das. Vielleicht würden wir da sitzen, wenn wir jetzt da säßen und dann wüssten wir, Gott würde jetzt jemanden für eine schwierige Situation auswählen, die Schläge zur Folge hat, Verfolgung, Verachtung. Da würden wir alle vor uns hinschauen, Gott, nicht mich, nicht mich, nicht mich. Nein, 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 du weißt, ich schaffe das nicht. Für Paulus war das eine riesige Ehre, dass Gott ihn für diese schwierige Aufgabe erwählt hat und eingesetzt. Nicht Menschen beauftragten Paulus, so schreibt er den Galatern, als Gott mir seinen Sohn Jesus offenbarte, mir ganz persönlich, gab er mir den Auftrag, die gute Nachricht von Jesus Christus unter den nichtjüdischen Völkern zu verkünden. Daraufhin holte ich nicht erst den Rat von Menschen ein. Der Auftrag an Paulus war direkt von Gott und es war ihm zeitlebens wichtig, dies festzuhalten. Und er akzeptierte alle Nachteile, die dieser Auftrag mit sich brachte. Er war einfach glücklich, Jesus zu dienen. Die Tatsache, dass er dadurch viel Leid, Schmerz und Demütigungen ertragen musste, konnten sein Glück nicht schmälen. Sein Lebensmotto war klar: Der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Das war sein Lebensmotto. Wie viel sind wir bereit, für unsere Aufgabe im Reich Gottes zu ertragen? Klagen wir beim ersten Hindernis, bei den ersten Nachteilen, die wir wegen unseres Glaubens ertragen müssen? Haben wir es uns verinnerlicht, dass Gott dazu zuständig ist, dass es mir immer gut und dann noch besser geht? Quälen wir Gott dann mit Fragen, warum er das zulassen würde? Und sind wir manchmal nicht zu vorsichtig und schweigen, weil wir Angst vor den Reaktionen haben? Oder machen wir es wie Paulus? Er wusste und akzeptierte, dass es in dieser Welt nicht anders geht. Für Paulus war das einfach selbstverständlich. Und Timotheus schreibt er, Verfolgungen sind etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Es ist also nichts Ungewöhnliches, wenn wir als Christen belächelt werden, unter Druck kommen. Das hat mit unserem Glauben zu tun. Es scheint offenbar anstößig für viele Menschen, das, was wir glauben. Und jetzt kommt Paulus auf den Inhalt seiner Aufgabe zu sprechen, denn hier liegt auch seine Leidenschaft. Es ist das Geheimnis, das Gott ihm offenbarte. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste beschrieben habe. Er hatte das in diesem Brief bereits erklärt und beschrieben, und wir haben dieses Geheimnis bei den letzten beiden Predigtreihen genauer angeschaut. Doch für Paulus ist dieses Geheimnis so wichtig und zentral, dass er nochmals darauf zurückkommen will. Nur schon deshalb habe ich überlegt, ob ich weiterfahren soll im Epheserbrief, weil er sich ja wiederholt. Und dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, dass ich mich auch wieder wiederhole. Aber offensichtlich war ihm das dermaßen wichtig. Das wollte er den Christen einschärfen. Und natürlich ist das jetzt kein Geheimnis mehr, weil uns Paulus das Geheimnis ja entschlüsselt hat. Und so schreibt er: Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Früher war das ganz anders. Niemand verstand wirklich, was Gott vorhatte. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Weder Juden noch Heiden konnten erahnen, wie Gottes Plan mit den Menschen aussieht. Die Juden waren sowieso der Meinung, dass der Messias allein für die Juden und für das jüdische Volk kommen werde. Es war für die Juden selbstverständlich, dass der Messias mit den Heiden nichts zu tun haben möchte. Sogar die ersten Christen sahen das so, wie die Apostelgeschichte uns zeigt. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Das war für sie wie klar. Wir gehen in unseren jüdischen Verein, wir gehen in die Synagoge, dort erzählen wir von Jesus mit den Heiden, hat das überhaupt nichts zu tun. Aber Gott zeigte den Judenchristen, dass Gottes Plan viel größer und umfassender ist, als sie das bis jetzt verstanden hatten. Nun hat Gott es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Das war für die Christen mit jüdischem Hintergrund ein ganz schwieriger Prozess. Sie waren von der Idee dermaßen gefangen, dass Gott, der Schöpfer, sich nur mit dem Volk Israel verbinden würde, dass sie das fast nicht aushalten konnten, dieser Gedanke, dass es anders sein könnte. Bei uns manchmal auch so. Wir haben manchmal Überzeugungen verinnerlicht, selbst wenn die Bibel noch was anderes sagt, wollen wir an dem festhalten, weil wir es nicht loslassen wollen. Dann sagen wir trotzdem, wir sind Bibelmenschen, die Bibel ernst nehmen. Manchmal ist es ganz schwierig, so tief sitzende Überzeugungen einfach loszulassen, weil man erkennt, wir haben das vielleicht ein bisschen falsch gedeutet, falsch verstanden. Also sie taten sich sehr schwer, da ihre Meinung zu ändern. Doch Gott zeigte Paulus seinen Plan schon dadurch, dass er ihn aufforderte, das Evangelium den Heiden zu verkünden. Warum hätte Paulus das tun sollen, wenn die Heiden nicht Christen werden könnten? Das wäre ja widersinnig. Gut, man könnte sagen, ja, Gott wollte, dass sie das hören und weiß ich was. Man kann natürlich viele Theorien aufbauen, aber wenn Gott den Paulus beauftragt, den Heiden das Evangelium zu verkünden, dann will Gott damit erreichen, dass Heiden Christen werden. Juden, die Christen geworden waren, besuchten dann Paulus auf seiner Missionstätigkeit. Sie reisten ihm nach, Paulus und Barnabas nach. Und sie verlangten, dass die Heiden sich zu beschneiden hätten. Also sie müssen zuerst jüdisch werden und erst dann könnten sie Christen werden. Wenn sie das nicht tun würden, seien sie für Zeit und Ewigkeit verloren. Damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand. Und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Die haben also wirklich miteinander gestritten. Und dann musste Paulus und Barnabas ihre Mission abbrechen und sie mussten nach Jerusalem reisen, um dort mit den führenden Christen, mit den Aposteln und Propheten, das zu besprechen. Sie mussten sich rechtfertigen für den Auftrag, den Paulus von Gott bekommen hatte. Das führte zu harten Diskussionen. Und plötzlich, während diesem Hin und Her, das könnt ihr nachlesen, Apostelgeschichte 15, steht Petrus auf und berichtet über sein eindrückliches Erlebnis im Hause des römischen Hauptmanns Cornelius in Caesarea. Ein Heide, der vor seinen Augen den Heiligen Geist empfangen hat. Und Petrus sagte vor den versammelten Aposteln, Gott machte keinerlei Unterschiede zwischen ihnen, den Heiden, und uns, den Juden, sondern hat auch ihr Innerstes aufgrund ihres Glaubens von aller Schuld gereinigt. Und so offenbarte dann noch der Jakobus, ist dann noch aufgestanden, hat dann noch was gesagt. Und so haben sie geglaubt, dass das Gottes Plan ist. Und so offenbarte Gott den Aposteln und Propheten, dass das Evangelium sich an jeden Menschen richtet. Da ist mal der Groschen bei den führenden Christen gefallen. Natürlich hätte man das schon lange im Alten Testament entdecken können. Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter. Den Galaten schreibt nämlich Paulus, von dieser guten Nachricht, dem Geheimnis, hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Wir hätten es wissen können. Wir waren wie geblendet von unserer Idee, dass nur die Juden gerettet würden. Dabei hat Gott das schon lange offenbart, aber wir haben es nicht verstanden. Ob das nun allen gefällt oder nicht, Tatsache ist, dass jeder Mensch bei Gott willkommen ist. Es gibt hier keine Unterschiede, keine Privilegien für Juden. Sie werden wie die Heiden durch den Glauben an Jesus gerettet. Die Nichtjuden, darin besteht dieses Geheimnis, das ist Vers 6 im Epheserbrief, sind zusammen mit den Judenerben, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Die Heiden bekommen genau dasselbe wie die Juden. Es gibt im Reich Gottes keine Zweiklassengesellschaft. Obwohl ich manchmal den Eindruck bekomme, dass wir das nicht aus unseren Köpfen herausbringen. Dass Judenchristen die besseren Christen sind als die Heidenchristen. Es gibt keine Zweiklassengesellschaft im Reich Gottes. Es gibt nur die, die durch Jesus Christus gerettet worden sind, egal aus welcher Nation. Es gibt keinen einzigen Unterschied zwischen Judenchristen und Heidenchristen in Bezug auf die Erlösung und Rettung und auf das, was wir bekommen werden. Paulus würde sich ärgern, wenn er merken würde, dass wir eine Zweiklassengesellschaft denken. Da hat er sein Leben lang dagegen gekämpft. Es ist Gottes Plan, dass es hier keinen Unterschied gibt. Alle bekommen dasselbe Erbe. Sie gehören zu demselben Leib und sie teilen miteinander, was Gott seinem Volk Israel versprochen hat. Und das hat alles Jesus ermöglicht. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums Wirklichkeit geworden. Jesus macht das möglich. Dadurch, dass Jesus für die Schuld von allen Menschen gestorben ist, hat er den Weg für jeden Menschen zum Vater geöffnet. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Diese Botschaft können wir jedem Menschen sagen. Denn jeder Mensch ist bei Gott willkommen. Wir stehen immer in der Versuchung, für uns zu entscheiden, wer allenfalls Christ werden könnte. Meistens die, die so ähnlich sind wie mir. Der ist mir sympathisch, ja, der könnte noch Christ werden. Oder der ist so angezogen, vielleicht ist der schon Christ, oder er könnte werden. Und man denkt sich so seine Sachen. Dann denkt man, ja nein, der sieht ganz komisch aus, und die Kleider, die er anhat, da kannst du lang bickeln, hat gar keinen Wert. Da müsst ihr mal am Samstag mitkommen und Flyer verteilen am Stauffacherplatz, und dann werdet ihr staunen, dass die, die ihr denkt, dass die einen Flyer nehmen, die laufen verächtlich an dir vorbei, und wo du denkst, der nimmt garantiert keinen, der nimmt plötzlich einen. Denkst du, hä? Wir stehen in der Versuchung, für uns zu entscheiden, wer allenfalls Christ werden könnte und wer nicht und für wen es sich lohnt, sich einzusetzen. Weil für die, die wir denken, bei denen würde es was bringen, wollen wir uns auch mehr einsetzen, und bei denen, wo wir denken, das sind eh hoffnungslose Fälle, schweigen wir lieber, was soll's. Das ist falsch. Jeder könnte Christ werden. Wir können jedem Menschen mit dem Bewusstsein begegnen, dass er bei Gott willkommen ist. Paulus sagt es auch den Christen in Rom, unmissverständlich, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht dabei keinen Unterschied, alle haben denselben Herrn, und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Die Frage ist eigentlich nur, ob du dein Leben Jesus schon anvertraut hast. Ob du ihn angerufen hast im Gebet, ihn eingeladen, dann gehörst du dazu, dann bist du Erbe mit all den anderen, auch all den Juden, die durch Christus zum Glauben gekommen sind. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Da müssen wir uns natürlich zuerst mal die Frage stellen, bin ich denn gerettet? Paulus war über die Tatsache, dass für jeden Menschen das Evangelium gilt, begeistert. Deshalb hat er alles in Kauf genommen. Er wollte diese Tatsache, dieses Geheimnis, den Ephesern richtig gehend einschärfen, einhämmern. Denn das war der große Streit, die große Auseinandersetzung in den ersten Gemeinden. Was haben die Heiden, die zum Glauben kommen, für eine Stellung? Und Paulus als Jude hat für die Heiden gekämpft und hat dafür gekämpft und gesagt, es ist dasselbe in Christus, sind alle Mauern eingebrochen. Könnt ihr das Kapitel 2 lesen, dann seht ihr das ja. Er war begeistert von dieser Botschaft. Und nun sollte es nach diesen eindringlichen Erklärungen langsam jedem klar sein, wer zu Jesus kommt und sich entschließt, ihm nachzufolgen, der wird gerettet. Er wird zu einem erbberechtigen Kind Gottes, und dabei ist es völlig egal, zu welcher Nation und Volksgruppe er gehört. Auch der Apostel Johannes ist darüber begeistert. Er schreibt, ja, liebe Freunde, wir sind Gottes Kinder. Wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir. Wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Das gilt für jeden Menschen, der ein Kind Gottes geworden ist. Und vergiss nie, dass deine Nachbarn, deine Freunde, deine Mitarbeiter und Vorgesetzten, der Verkäufer und die Kassiererin, dein Arzt und dein Lehrer einfach alle zu Jesus kommen können. Jesus ist bereit, jedem Menschen zu begegnen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du das so gemacht hast. Dass deine Liebe allen Menschen gilt. Wenn sie sie abwehren, dann ist es unser Problem. Aber wer zu dir kommt, jeder Mensch, egal was für einen Beruf er ausübt, egal wie vermögend oder arm er ist, egal welchem Volksgruppe er angehört, egal welche Religion er bis dahin hatte, jeder ist willkommen, der zu dir kommt. Und schenke, dass es uns gelingt, das zu leben in unserem Umkreis. Hilf uns, dass wir von Paulus lernen können, dass wir nicht so stark darauf schauen, welche Nachteile uns entstehen können, sondern dass wir die Chancen sehen, dass Menschen gerettet werden, ewiges Leben bekommen, Erben deines Reichs werden. Das ist ein großes Privileg. Nun wollen wir dir noch mit einigen Liedern einfach dich ehren und dich anbeten und dir Danke sagen, dass du alles so großartig gemacht hast. Danke für das Privileg, dass wir einfach zu dir kommen können im Gebet und dass du die meisten von uns, die da sind, erlöst hast schon. Und wer noch nicht erlöst ist, auch den wirst du erlösen, wenn er zu dir kommt und dich anruft im Gebet. Wir danken dir und beten dich an. Amen.